SBS in deutscher Sprache.
Dieses Jahr jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. SBS-Hörer Michael Bobka sagt, er habe ihn damals fast verschlafen. In einer dreiteiligen Serie berichtet uns Michael Bobka von seinem Leben in Ost-Berlin, dem Fall der Mauer und seinem Weg nach Australien. Wie er die Wende 1989 erlebt hat, erzählt er heute im zweiten Teil des Interviews am Brandenburger Tor in Berlin. Für SBS berichtet Katharina Löscher.
Ist das Einzige, was zählt. Freiheit, Freiheit. Ist das Einzige, was zählt.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Mehr als 28 Jahre riegelte die Berliner Mauer die DDR von West-Berlin hermetisch ab und riss Familien auseinander. Michael, im letzten Teil haben wir von deinem Leben hinter der Mauer in Ost-Berlin gehört. Welchen Beruf hast du in der DDR ausgeübt?
Ich habe Schweißer gelernt. Dann bin ich zu den Luftstreitkräften gegangen, habe dort eine Zeit lang meinen Dienst gemacht und bin dann später zur Interflug gegangen und habe bis zur Wende bei der Interflug gearbeitet. Wir haben im Mai oder Juni 1989 in Berlin-Schönefeld zwei Flugzeuge gehabt, die waren von der Stasi gewesen. Das waren Flugzeuge gewesen, 234, die hat man fliegen lassen für die Staatssicherheit, um die Republikflüchtlinge aus Ungarn, Rumänien, aus Prag oder Tschechoslowakei zurückzuholen. Die Flugzeuge waren besetzt mit 8 Flüchtlingen und dann mit jeweiligem Stasi-Personal. Und die wurden aber nicht am Flughafen als solches abgefertigt, sondern die wurden auf einer extra Ramp abgefertigt. Man sah das immer, wenn die Flüchtlinge dort runtergegangen sind und dann in einen Robur-Bus eingestiegen sind und die meisten sind nach Berlin-Rummelsburg gefahren worden. Einen Tag läuft ein Kollege von uns runter und man kann also die Bodengeräte so manipulieren, dass die nie fahrbar sind. Das ist also relativ einfach, auch in der damaligen DDR, weil da würde nie einer drauf kommen. So, und dann gab es natürlich Schwierigkeiten, auch die Leute dann zu laden. Es wurde immer komplizierter, zumal wir dann auch so eine Situation hatten, dass ja das Personal, die also diese Gefängnisfahrzeuge gefahren haben und auf die Flieger gewartet haben, die sind bei uns in der Kantine zum Essen gegangen. Und dann war noch so eine Situation, dass die Leute nicht bedient wurden. Ja, die haben die wirklich zur Seite geschoben oder gedrängt und war eigentlich eine extreme Sache. Und es baute sich auf, dieser Widerstand. Dieser kleine Widerstand, diese kleine Flamme baute sich auf in so einer Situation. Und wo wir dann alle gesagt haben, hey, Moment, so geht das nicht weiter.
Vor wenigen Wochen waren es noch einige hundert, die in Leipzig auf die Straße gingen. Gestern geschätzt bis zu 150.000.
Zur selben Zeit fanden ja auch die Montagsdemonstrationen statt in Dresden und Leipzig. Habt ihr davon überhaupt in Ostberlin was mitbekommen? Wurde das berichtet?
Ja, ich sag mal so, in Ostberlin hatte ja diesen Vorteil, wir haben ja nicht im Tal der Ahnungslosen gewohnt, sondern wir hatten ja die Mauer gleich um eine Ecke und so hat man natürlich Westfernsehen auch gesehen. Da hat man natürlich gesehen, was da lief und dann hat natürlich die aktuelle Kamera versucht, da irgend so ein Gegenkommentar zu machen oder sonst irgendwas.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera.
Aber die Leute, die haben sich nicht vertreiben lassen, die sind friedlich demonstriert. Und ich sag mal auch die andere Seite, in dem Falle die Polizei war eigentlich relativ machtlos. Und was dazu kam, ist, die Kinder der Polizisten sind mitdemonstriert, um eine neue DDR, reformierte DDR zu schaffen. Also das war schon mal erstmal der Ansatzpunkt. Wenn die da rausgegangen wären zur Wiedervereinigung, wäre das in dem Sinne überhaupt nicht gelaufen. Dann wäre die Gewalt von der Polizei her viel stärker gewesen. Man war sich bewusst, dass sich da was verändert, aber man hat natürlich auch keine Lösung gehabt.
Aber dann ging es ja doch weiter.
Ja, natürlich ging es dann weiter. Dann kamen natürlich die wirklichen Tage des Aufbruchs. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt, das war im Juli, habe ich Urlaub in Bulgarien gemacht. Und auf der Rücktour sind wir mit dem Auto durch die Grenzen, durch die Ostgrenze gefahren. Und die Grenze haben uns nicht mal kontrolliert. Was sie vorher mal gemacht haben, haben sie alles auseinandergeklopft. Und alles auseinandergerissen, was wir da nur alles Schönes mitbringen. Und was passiert ist, jeder war dankbar, dass du wieder zurückgefahren bist. Wir wussten schon, was das heißt, wenn man das Land verlässt, was das mit den Familien bedeutet. Und der Drang für mich selber, in den Westen zu gehen, war gar nicht groß, weil ich hatte ein relativ gutes Leben. Ich hatte vielleicht keinen richtig gut bezahlten Job oder so. Ich hatte aber einen relativ interessanten Job. Deswegen hat es mir nicht ganz so weh getan, dort weiterzumachen. Aber die Ambition, wegzugehen, war nicht da.
Viele von uns erinnern sich, wie Genscher auf dem Balkon stand in der Prager Botschaft und seine letzten drei Worte in dem Jubel der Menschen untergegangen sind.
Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise
Diese Sache, die ist bei uns natürlich auch in Berlin extrem besprochen worden und damit hat sich ja schon das Bild geändert. Die Leute haben auf den Tag gewartet, wann denn nur endlich eine große Entscheidung kam und es konnte nicht in die Richtung gehen, dass es militarisiert wurde. Diese Erfahrung hatten wir am 17. Juni gehabt und. Der Weg war nicht mehr da. Und die Leute, die damals in Dresden oder in Leipzig auf die Straße gingen, übrigens auch in Berlin, sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir wollen die DDR reformieren. Naiv gesehen war da nichts zu reformieren, weil wir wussten nicht, in welcher Situation sich die DDR befunden hat, gesellschaftlich und finanziell. Und damit war eigentlich mehr oder weniger, wenn man es heute betrachtet, die Wiedervereinigung oder der Anschluss eigentlich nur eine ganz normale, natürliche Sache.
Honecker ist dann aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten und hat es an Egon Krenz übergeben.
Mag jeder denken, was er über Krenz denken sollte, aber Krenz war derjenige gewesen, der sich mit dem damaligen Militäroberbefehlshabenden, also dem Armeegeneral, hingesetzt hat, Strelitz, und hat zu ihm gesagt, du, pass mal auf, wie gehen wir denn mit den Leuten um? Was passiert denn, wenn irgendwas passiert? Und dann hat der alte Strelitz zu ihm gesagt, wir werden nicht schießen, können nicht schießen. Das haben sie nicht getan.
Dann kam es zu dem Moment, wo die Mauer auch in Berlin offen war.
Ja, also der Tag ist ein ganz besonderer Tag. Damals war ich zwar nach Mittagsschicht gewesen, die dann um 10 abends endet. Mittlerweile war es dann schon so gewesen, dass wir auch einen alten Fernseher hatten und wir haben eben auch Fernsehen geguckt während der Arbeit. Ich soll das ja auch nicht erzählen, aber es war eben die gerade Wendezeit war so extrem. Und dann habe ich eben auch die Ansage von Günter Schabowski gehört.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Ab sofort?
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Und im Grunde genommen war es so gewesen, niemand wusste, was das eigentlich wirklich hieß. Weil da ist eine neue Sprache ins Leben gerufen worden, ist die Sprache der Maueröffnung und der Freiheit. Und ich war privilegiert, ich hatte ein Auto gehabt und bin dann am Terminal vorbeigefahren und da standen keine Taxis mehr. Und da waren zwei Sachsen gewesen, da haben da gestanden und haben gesagt, du Mensch, hast du gehört, die machen die Mauer auf. Da sage ich, na, das glaube ich nicht, dass die Mauer aufmachen, das kann nicht richtig sein oder nicht sonst irgendwas. Ich sage, spring rein ins Auto, ich nehme mich mit in die Stadt, wo wollt ihr denn hin? Er sagt, wir wollen zur Maueröffnung. So, dann sind wir in die Stadt reingefahren, ich selber hatte meine Nachmittagsschicht und habe mich schlafen gelegt. Ich sage mal, ich kann heute niemand verstehen, bei einer Maueröffnung schlafen zu gehen. Erstmal konnte ich es nicht glauben, ich habe es nicht geglaubt, dann waren die zweite Sache, war ich extrem müde und ich habe mir gedacht, gucken wir mal morgen früh, wie der Tag aussieht, vielleicht wird er anders sein, als wir denken. So, und am nächsten Tag sagt, okay, wir fahren zur Mauer und wir gucken uns das an, wir gucken, ob wir rüber gehen können. Ich bin also mit meinem Auto angekommen, wo die heute Oberbaumbrücke ist, habe mein Auto in einer Seitenstraße geparkt, was man damals noch konnte, weil so viele Autos gab es nämlich gar nicht. So, und dann bin ich mit meiner Freundin über diese Grenze gegangen. Was interessant war bei den damaligen DDR-Bürgern, man konnte keine Visa ausstellen. Die Visastellen, die man damals versprochen haben, funktionierten nicht. Und wir waren noch ziemlich früh da gewesen, sodass man uns noch einen Stempel übers Passfoto gemacht hatte. Wir wussten nicht, was das hieß. Aber ich kann es heute sagen, es hieß, nicht wieder erlaubt zur Einreise. Also man hatte nur gedacht, dass man die, die nach dem Westen wollen, gehen lässt und dann die Mauer zumacht. Das war illusorisch, weil in diesen 3 Tagen West-Berlin jeder, der jemals eine große Party mitgemacht hat, dieses war die größte Party der Welt.
And I've been looking for freedom. I've been looking for so long. And I've been looking for freedom. Still the search goes on.
Ist ja nicht nur der Fakt, dass man neugierig und erlöst ist, sondern der Fakt ist der, dass Menschen, die sich nicht kennen, um den Arm fallen und feiern und sich freuen darüber, dass eine Sache, die 28 Jahre Menschen getrennt hat, dann auf einmal vielleicht nur kurzfristig wieder vereinigt. Aber dieses momentane Gefühl war so umwerfend, dass man, ja, das ist eigentlich nicht beschreibbar. Ja. Und als, sag ich mal, Ossi hat man dann so im Bäcker gestanden und schon allein der Blick auf die Brötchen hat den Bäcker schmilzen lassen und hat gesagt, was willst du denn? Aha, hier hast du die Tüte, tschüss, alles in Ordnung. Und so ging das tagelang.
Wir haben im Westen vom Fernseher gehangen und haben die Bilder gesehen, wie die Menschen auf der Mauer getanzt haben. Wie sich, wie du sagst, wildfremde Menschen in die Arme gefallen sind.
Sag mal, die Schönheit von diesem Berlin war, dass, obwohl die Stadt geteilt war, existierte die Stadt ja wieder vereinigt. Geben wir mal ein Beispiel. Ich habe als Kind bin ich immer mit der U-Bahn gefahren. Da gab es nur 2, 3, 4 Linien. Und über Nacht, da waren U-Bahnen da, indem man einfach nur die Wand, die Betonwand, die vorher eingemauert war, wo ich als Kind immer vorbeigelaufen bin, die war nicht mehr da. Da war eine Treppe nach unten, die ging eine Etage tiefer, da fuhr eine U-Bahn, obwohl ich wusste, dass da eine U-Bahn fährt, aber nicht wirklich wusste, sondern ich wusste, dass die U-Bahn, und man hörte die im Schacht oder so. Aber auf einmal war alles da und auf einmal war alles anders. Und jedes Stück Mauer, was entfernt wurde, war immer wieder ein neuer Schritt nach drüben. Immer wieder ein Teil wurde weggenommen und dann waren nur Fragmente noch da. Und zum Schluss war Berlin eigentlich wieder vereinigt mit allen lustigen Sachen und mit allen Schmerzen, die auch entstanden sind.
So geht sie zu Bruch und nichts anderes. Wow.
Was war denn das für ein Gefühl, als du das erste Mal da einen Fuß drauf gesetzt hast?
Es war ein relativ gemischtes Gefühl. Es war diese Freude, diese unendliche Freude und dann diese Angst. Und zwar die Angst war nicht die vor dem Neuen, sondern man muss sich vorstellen, man hat eine Sache entdeckt, man stiehlt seinem Vater das Auto und man fährt das erste Mal damit. Man fährt um den Block rum und man genießt diese Freiheit des Fahrens. Und wie es aber, wenn man nach Hause kommt, kann man Ärger kriegen. Und da ist immer so ein Beigeschmack gewesen. Nach 3 Tagen wussten wir, es geht nicht mehr zurück. Es wird nicht mehr zurückgehen. Und das war wirklich dann die Erlösung.
Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt. Als wär's ein Rhythmus.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.